Impulse, der KPMG-Podcast.
Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem KPMG-Podcast Impulse. Mein Name ist Erich Thewanger und ich habe wieder die Gelegenheit, mit einem ganz, ganz spannenden Vertreter seiner Zunft zu sprechen, mit dem Magister Stefan De Florian, kaufmännischer Geschäftsführer bei den Tirol-Kliniken und mit einem sehr spannenden Boulevard in seiner Geschäftsführung. Das reicht nämlich von Personal über Technologie bis rein ins Bauen und Planen und die Infrastruktur. Ich glaube, die Public Relations ist auch noch bei dir, Stefan. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns da deine Zeit gibst.
Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung für diesen Podcast. Freue mich schon drauf.
Wir haben ja, wie wir uns kennengelernt haben, so ist das ja entstanden, war ich sehr überrascht, dass, glaube ich, das zweite Thema am Tisch das Thema Nachhaltigkeit war, von dir ausgehend. Und das kenne ich bei vielen Gesundheitseinrichtungen so nicht. Da auch meine erste Frage, wie ist dieses Thema Nachhaltigkeit bei dir so hoch auf die Agenda gerutscht?
Naja, wir wohnen hier in Tirol in einem sehr sensiblen alpinen Raum und die Anzeichen des Klimawandels sind einfach unübersehbar. Und ich empfinde das als eine tiefe Verpflichtung, nicht nur des Unternehmens, sondern auch von mir persönlich, hier eigentlich das Mögliche zu tun, um die Auswirkungen des Klimawandels auf ein Minimum zu reduzieren. Wir haben da ja mit dieser Initiative bereits im Jahr 2013 gestartet. Das war eigentlich damals im Bereich der Energieeffizienz angesiedelt. Nach 3-4 Jahren dieses Energiemanagements, wir haben uns da auch auf Basis ISO 50001 zertifizieren lassen und haben wir einfach gemerkt, Energieeffizienz ist toll, ist ein gutes Thema und gut, dass wir frühzeitig uns auf diese Thematik gesetzt haben, vor allem jetzt in Zeiten sehr hoher Energiepreise, macht sich das doppelt und dreifach bezahlt. Aber wir haben auch gemerkt, es ist einfach zu wenig. Wir möchten einen umfassenderen Ansatz wählen für unseren Begriff Nachhaltigkeit und haben uns entschieden, im Jahr 2017 dem Klimabündnis beizutreten und gleichzeitig die Thematik von Energieeffizienz oder Energiemanagement auf die Bereiche Mobilität, Beschaffung, Verpflegung, Abfall, Kommunikation und medizinische Themen auszuweiten. Ja. Und wir haben dann dort einige Jahre, 2-3 Jahre dort in dieser Initiative mitgearbeitet und 2020 hat es dann den Auftrag der Geschäftsleitung gegeben, diese Initiative Nachhaltigkeit ins Leben zu rufen. Und inzwischenzeitlich haben wir das Thema Nachhaltigkeit als eines der strategischen Handlungsfelder in unserer Strategie aufgenommen.
Das heißt, im Grunde thematisch seid ihr seit 2013 am Weg. Kann ich mir Energieeffizienz im Zusammenhang mit Gebäude gut vorstellen? Mit der Mobilität kann ich mir es wahrscheinlich auch noch ganz gut vorstellen. Energieeffizienz im Bereich Beschaffung und Verpflegung. Wie stelle ich mir das vor? Oder geht es da um andere Dinge in diesem Feld?
Da geht es um andere Dinge. Also Energieeffizienz lässt sich durchaus ausweiten auf den Themenkreis Medizintechnik. Also hier ist durchaus die Frage, ob ich mit jetzt große medizintechnische Geräte wie CTs, MRTs beispielsweise über Lüftungen kühle oder ob ich zum Beispiel wassergekühlte Systeme verwende. Bei uns sind hauptsächlich, aber nicht nur wassergekühlte Systeme zum Beispiel im Einsatz. Ja. Energieeffizienz im Bereich der IT ist ein großes Thema, ja. Green IT beispielsweise, wir betreiben natürlich auch große IT-Rechenzentren. Also auch dort spielt Energieeffizienz ein wesentliches Thema. Die anderen Themenkomplexe, die ihr genannt habt, das sind eigentlich in unserem Verständnis eigenständige Arbeitsgebiete, Aufgabengebiete, die mit der Energieeffizienz nicht unmittelbar etwas zu tun haben, wie du richtig bemerkt hast.
Ihr fasst sozusagen jetzt den Begriff einfach Nachhaltigkeit breiter. Und was mich tatsächlich überrascht bis wirklich berührt hat, war, dass das Thema Kreislaufwirtschaft jetzt im weiteren Sinne, also Recyclingfähigkeit, Wiederverwendung, all diese Themen, das hat ja im Krankenhausbetrieb offensichtlich nochmal einen ganz anderen Hebel, als wenn das möglicherweise von so ich komme aus einem Bürobetrieb, da ist das jetzt nicht so schwergewichtig, aber irgendwo mitgekriegt, das hat im Krankenhaus nochmal einen ganz anderen Hebel, auch kommend von einem Zugang zu solchen Themen, der sozusagen einfach vor dem Hintergrund der unmittelbaren Auseinandersetzung mit bedrohtem Leben und bedrohter Gesundheit möglicherweise ein bisschen anders gewichtet war. Aber den fand ich eigentlich beeindruckend, dass ihr da reingreift.
Naja, das ist im Vordergrund steht schon unser Unternehmenszweck, nämlich Diagnostik und Therapie bei Patientinnen durchzuführen, die unsere Unterstützung, unsere Hilfe benötigen. Die Frage, wie ich diesen Weg gehe, ist für uns der entscheidende. Und wir wissen, dass in den letzten 20 Jahren hat es zunehmend einen Trend von wiederverwertbaren Produkten hin zu Einmalartikeln gegeben. Das hat sehr viel damit zu tun, dass einfach Hygieneaspekte, man unterstellt hat, sind besser bei Einmalprodukten berücksichtigt als bei Mehrwegprodukten, hat aber auch mit dem Arbeitsprozess per se, das Wiederaufbereiten, verursacht natürlich auch Arbeit, benötigt Arbeitsschritte. Und der dritte Punkt, man war damals einfach auch in der wirtschaftlichen Sichtweise vielleicht etwas zu kurzsichtig. Man hat diese Total Costs of Ownership, eben diese Gesamtkosten des Kreislaufes nicht wirklich berücksichtigt, sondern einfach die Anschaffungskosten per se. Wir haben das bis jetzt schon mehrfach gemerkt, wenn man dann Abfallentsorgungskosten und Ähnliches mit berücksichtigt, dann schaut die Rechnung teilweise, nicht immer, das muss man jetzt auch zugestehen, aber einfach anders aus. Und wiederverwertbare Produkte haben einen durchaus interessanten ökonomischen Ansatz. Und der zweite Punkt, den ich an dieser Stelle noch erwähnen darf, was immer sehr schnell in Vergessenheit gerät, wir haben Zeiten der Pandemie hinter uns und das hat uns gelehrt, dass wiederaufbereitbare Produkte, vor allem dann, wenn Lieferketten gestört sind, wenn der Nachschub an benötigten Materialien nicht mehr so gesichert ist, wie wir das über Jahrzehnte hinweg gewohnt waren, dass wiederverwertbare Produkte einfach einen unendlich hohen Stellenwert haben und zur Versorgungssicherheit maßgeblich beitragen.
Ja. Also ich nehme da jetzt zwei Dinge mit. Das eine ist, dass sozusagen Total Cost of Ownership Ansatz einiges betriebswirtschaftlich auch klarer macht und zwar mit positiven Effekten, dass aber andererseits sozusagen euer Träger offensichtlich auch bereit ist, da und dort mehr Kosten in Kauf zu nehmen, vor dem Hintergrund einer eben sozusagen einem nachhaltigeren Vorgehen im Krankenhausgeschehen. Oder geht es immer darum, dass sich letztlich alles am Euro rechnen muss, bevor man sozusagen was tun darf?
Natürlich hat es auch in einem Krankenhaus sind die Finanzmittel immer eng. Wir geben jetzt nicht Geld aus, für das wir uns eigentlich nicht leisten können. Man muss auch dazu sagen, bestes Beispiel dafür hierfür ist einfach, Investitionen in die Energieeffizienz rechnen sich auch ökonomisch. Ja. In Zeiten, wo der Strom dermaßen teuer ist, sind Maßnahmen, die Energieeffizienz erhöhen, relativ schnell wieder amortisiert. Also wir reden dann von 5 Jahren, 6 Jahren und das sind Reamortisationszeiten, die sich durchaus sehen lassen und da scheuen wir uns nicht, die Investitionen danach zu tätigen. Ja. Vielleicht, wo es etwas besser, vielleicht verständlich wird, das ist im Krankenhausbau. Früher hat man gerechnet, was kostet mich die Investition, der Neubau. Wir versuchen hier einen ganzheitlicheren Ansatz zu nehmen und kalkulieren den Abbruch eigentlich mit dazu. Man dann schon sehr gut beraten, sich die Materialien, die man baut, auch im Detail anzusehen. Sind die recyclingfähig? Können die einer Wiederverwertung zugeführt werden? Oder muss ich die zu immer noch mehr Geld deponieren? Die Deponiekosten steigen signifikant an. Die letzten Jahre ist es gut zu beobachten. Und wir versuchen in unseren Planungen für Krankenhausgebäude erstens einmal darauf zu achten, dass diese viele Jahre in Betrieb sind. Also unser Ziel sind 70, 75 Jahre. Sollte so ein Gebäude betriebsbereit sein und dann gleich bei der Planung mit berücksichtigen, wie möchten wir dieses Gebäude dann abbrechen. Ja. Und wenn man diese Gesamtkalkulation sich anstellt, dann schaut es einfach anders aus. Dann ist die Verwendung von nachhaltigen Materialien wie Holz beispielsweise, der im Krankenhausbau jetzt nicht überbordend oft verwendet wird, einfach interessant. Ja. Da haben wir, muss jetzt aber auch zugeben, unser erstes Projekt in Hall, im Krankenhaus Hall, wo wir die Psychiatrie mittels einer in Holzbauweise realisieren wollen, müssen wir da auch erst Erfahrungen sammeln. Zum Beispiel sind unsere Kollegen in der Steiermark von der KAGES schon ein Stück weiter.
Also was mich freut, ist, dass da offensichtlich die Praxis etwas beweist, was mir theoretisch die ganze Zeit durch den Kopf geht, weil wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann hat es ja ganz, ganz viel mit Ressourcenschonung zu tun. Und wenn ich mir auf der anderen Seite sozusagen die Grundsätze der Betriebswirtschaftslehre anschaue, dann geht es in der Betriebswirtschaftslehre zum großen Teil darum, mit möglichst geringem Mitteleinsatz und möglichst hohen Output zu erzeugen. Das heißt, Nachhaltigkeit kann in der Dimension eigentlich kein Widerspruch zur Betriebswirtschaft sein, weil beide versuchen, den Ressourceneinsatz zu minimieren. Mein Zugang oder meine Wahrnehmung ist, es ist eher ein Periodenproblem als ein Widerspruch, weil, du hast es gerade wunderschön angeführt, das Einrechnen der Rückbaukosten eines Gebäudes spielt sich natürlich dann in 60 oder in eurem Fall in 75 Jahren ab. Es ist natürlich in einer Jahresbetrachtung oder 5-Jahres-Betrachtung kommt es nicht an. Und das heißt aber auch, dass Verantwortung übernehmen über die eigene Verantwortungsperiode hinaus oder für salopper formuliert, man tut gute Dinge, ohne die Lorbeeren dafür zu ernten. Und das ist was wir vielleicht alle noch ein bisschen lernen können, dass wir den mitnehmen. Ich gehe eins weiter, wenn man Nachhaltigkeit sozusagen landläufig definiert, ist ja ESG, wir haben das sogar in unserem Claim drinnen, und da ist sozusagen nach dem Environment kommt das Social. Das würde mich interessieren, wie ihr damit umgeht, weil ihr seid ja sozusagen qua Definitionen seid ihr ja ein S-Unternehmen.
Richtig.
Jetzt könnte man mal grundsätzlich meinen, naja, damit sei ja das S eh erledigt. Ich habe aber von dir gelernt, da hängt bei euch deutlich mehr dran, was ihr sozusagen im Bereich Social verwirklichen wollt oder schon verwirklicht habt.
Also wir haben ja das Glück, in einem Unternehmen arbeiten zu dürfen, das per se schon einen nachhaltigen Unternehmenszweck hat. Ja, die Wiederherstellung von Gesundheit oder das Erhalten von Gesundheit ist einfach unser Unternehmenszweck und per se damit schon ein nachhaltiger Unternehmenszweck. Ja. Wir sind aber auch ein Unternehmen, das gesellschaftliche Verantwortung trägt. Ich sage jetzt, wir haben 70% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiblich. Wir haben also hier einen hohen Auftrag und das ist jetzt auch kein Eigennutzen, sondern das erhöht einfach auch die Arbeitgeberattraktivität. Arbeitszeitmodelle anzubieten, wo es unseren Mitarbeiterinnen gelingt, Familie und Beruf gut unter einen Hut zu bringen. Wir bieten da über 1000 verschiedene Arbeitszeitmodelle an. Wir haben das Thema, was viele andere Unternehmen sicher auch haben. Wir haben, bieten Kinderbetreuung an, Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseltern. Wir bieten die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an während der Sommermonate, so Ferien, Lager, einfach um mit dem Ziel und Zweck unseren Mitarbeiterinnen hier wirklich ein Umfeld zu ermöglichen, dass sie ohne gröbere Belastungen in dem Beruf nachgehen können. Ja. Für uns ist der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit auch darin gelegen, dass wir versuchen, unsere Führungskräfte entsprechend zu unterstützen. Die waren jetzt in Zeiten der Pandemie extrem gefordert, ja, vor allem auch in der Pflege beispielsweise, die Mitarbeiter zu motivieren, zusammenzuhalten. Das ist keine leichte Aufgabe gewesen während dieser Zeit. Jetzt kommt die nächste kritische Phase, nämlich diese Demografie, die mit einer ziemlichen Härte zuschlägt und noch viel härter zuschlagen wird. Auch hier sind die Führungskräfte wirklich die entscheidenden Mitarbeiterinnen, damit wir hier das Krankenhaus gut in der Zukunft bewegen können. Ja.
Einmal nachgefragt, vielleicht weiß ich nicht, ob es dazu überhaupt sozusagen eine sozusagen unmittelbare oder abschließende Antwort gibt, aber sozusagen in meiner Tätigkeit, und ich sehe ja einige Häuser, habe ich wahrgenommen, dass es eine sehr, sehr unterschiedliche Arbeitsklimasituationen gibt. Also ich kenne Häuser, da sind alle hellauf begeistert vom eigenen Haus und sind ganz beseelt von der Qualität und sind ganz beseelt von dem Team, das dort läuft. Und das geht aber bis ins andere Extrem. Also ich kenne auch Häuser, da gehe ich rein und habe spätestens nach 5 Minuten Gespräche über was hier alles schief läuft. Jetzt möchte ich gar nicht auf die Ebene gehen, sachlich, ja, weil das der Job schwierig ist und der Job anspruchsvoll ist. Es ist ungenommen. Spannend finde ich, dass die Wahrnehmung, also positive oder negative Motivation, so unheimlich auseinanderklaffen, teilweise von Abteilung zu Abteilung, teilweise, also jedenfalls von Haus zu Haus. Ist das was ihr auch wahrnehmt? Ist das was, wo ihr sagt, in Tirol kliniken ist das eigentlich ganz okay, weil dann wäre spannend, warum? Oder kann man dazu eigentlich gar nichts sagen, weil ihr die Wahrnehmung so gar nicht habt?
Nein, ich glaube, wir sind ein Unternehmen mit knapp 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass da immer alles Eitelwonne ist, das ist auszuschließen. Also wir haben sicher Einheiten, Stationen, Ambulanzen, wo das Betriebsklima gut ist, wo der Zusammenhalt im Team ein ausgezeichneter ist, wo man mit unseren Leistungen, die wir anbieten, auch sehr zufrieden ist. Und wir finden leider auch solche Einrichtungen, wo das nicht im gewünschten Ausmaß aufscheint. Also hier zu glauben, alles ist toll und es wäre nicht realistisch. Ja. Also die Kunst ist, jene Einheiten, in denen es kriselt, wirklich zu ausfindig zu machen. Ja. Da sind unsere Führungskräfte auf Ebene der kollegialen Führungen gefragt, uns dann auch dort in die Tiefe zu gehen, was denn die Ursachen sind, warum in diesem Team einfach der Zusammenhalt nicht erwünscht ist. Das können viele Faktoren sein. Ja. Das können Konflikte im Team sein, das können Konflikte zwischen Führungskräften und einzelnen Mitarbeiterinnen sein. Das kann wirklich eine Unzufriedenheit auch mit Gehalt sein. Also da gibt es sehr viele Faktoren, die da mitverantwortlich sind für Zufriedenheit oder Unzufriedenheit im Betrieb. Ja. Aber auch da wieder Feststellung, Führungskräfte sind auch da wieder ein entscheidender Faktor, diese Zufriedenheit oder Unzufriedenheit zu beeinflussen. Aber nicht nur, ja. Aber denen kommt eine ganz wesentliche und zentrale Aufgabe zu.
Das heißt, da wird man über das Nachgehen im Einzelfall nicht hinwegkommen. Das ist viel zu mannigfaltig.
Ganz genau. Und gegebenenfalls muss man auch entsprechend eingreifen, ja. Also vielleicht auch mal einer Führungskraft aus dieser Position entfernen oder auch Mitarbeiter in andere Teilbereiche versetzen. Also wenn es ein bestimmter Grad am Konflikt erreicht, das wissen wir alle, einfach durch andere Maßnahmen nicht mehr. Ja.
Und dann gibt es ja noch das Thema Governance. Und das Thema Governance hat jetzt sozusagen gerade im Umfeld eines klinischen Betriebs ja nochmal eine andere Bedeutung, vor allem wenn ich jetzt auf die Tirol-Kliniken schaue, als sozusagen ein Beispiel für ein Haus im öffentlichen Eigentum, weil bei euch kommt es ja über zwei Seiten. Das eine ist das natürlich der sozusagen das Krankenhaus und da auch sozusagen der Bereich, der medizinische Bereich ja per se ein sehr regulierter ist. Ja. Und dann kommt auch noch das ganze Regulatorium dazu, das sozusagen den öffentlichen Bereich trifft, der auch sehr, sehr reguliert ist. Ist das was ihr wahrnehmt als etwas, was sehr hilfreich ist? Oder ist das etwas, was ihr wahrnehmt, was eigentlich, gerade wenn man sagt, man hat ja ganz große Ambitionen im Bereich Nachhaltigkeit, sozusagen auch da und dort mal hinderlich sein kann?
Auch da gibt es keine durchgehende Farbe und kein Schwarz-Weiß. Aber es gibt durchaus Regulative, die uns im Bereich der Nachhaltigkeit eher hinderlich sind. Ich sage jetzt einmal Abfallwirtschaftsgesetz, um ein Beispiel zu nennen. Wir haben vor gut einem Jahr eine Kooperation mit einem unserer Hauptlieferanten initiiert, wo es darum geht, deren einmal Produkte nach Verwendung in die einzelnen Komponenten zu zerlegen und die enthaltenen Wertstoffe dann der Wiederverwendung zuzuführen. Da sind wir auf die Schwierigkeit gestoßen. Ein verwendetes Produkt ist Abfall. Und Abfall darf nicht dem Hersteller zurückgegeben werden. Abfall hat einen konzessionierten Abfallentsorger übergeben zu werden. Ja, jetzt haben wir in dem Beispiel das Glück, dass dieser konzessionierte Abfallentsorger gemeinsam mit uns am Projekt mitwirkt. Dort sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur dazu mit Beeinträchtigungen aktiv. Also das hat einen doppelten Effekt im Sinne der Nachhaltigkeit, um diese Artikel zu zerlegen und die Komponenten zu sortieren und einer entsprechenden Wiederverwertung zuzuführen. Wir dürfen sie dem Hersteller nicht zurückgeben, der wahrscheinlich die größte Expertise hat, wie diese Produkte zusammengesetzt sind und wie man sie am besten auch wieder zerlegen und wiederverwenden kann. Geht nicht, dürfen wir nicht. Ja. Ein zweites Beispiel ist das Bundesvergabegesetz.
Darf ich da noch kurz hängen bleiben? Also ich fasse zusammen. Ich nehme mal an, dass es nicht so intendiert war. Aber ich fasse zusammen, das Abfallwirtschaftsregularium verbietet es, etwas, was zum Abfall geworden ist, dem Hersteller zurückzugeben. Und das alles in Zeiten der Kreislaufwirtschaft. Ich wollte nur noch mal festhalten, weil da braucht es regulatives Entrümpeln, dringlich. Das ist sehr bemerkenswert.
Ja, wir sind verpflichtet, Abfall einem konzessionierten Entsorger zu übergeben und keinen anderen mehr. Wir haben ein anderes Unternehmen, das an uns herangetreten ist, das aus ihrem Produkt die Titanelemente, Titan ein sehr wertvolles Metall, wiedergewinnen möchte. Wir dürfen es denen nicht geben, sondern wir müssen es das einem Abfallentsorger geben. Es lässt sich, also es sind Hürden, die in meinen Augen vermeidbar wären. Ja. Mhm. Wir stehen aber auch in Kontakt mit den politischen Stellen, um hier für eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen zu werben, wird etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Ich glaube, Bundesvergaberecht, da hast du jetzt kurz...
Ja, das ist auch so ein Themenbereich. Wir haben uns schon vor längerer Zeit bei den allermeisten Ausschreibungen vom Billigstbieterprinzip verabschiedet, verwenden oder ziehen eigentlich das Bestbieterprinzip überall dort heran, wo es nicht um hochstandardisierte Produkte geht, ja, die ganz klar ausgewiesene Qualitätsvorgaben entsprechen und verwenden dort eben mehrere Kriterien, um den Bestbieter zu eruieren. Und versuchen immer wieder so sozioökologische Vergabekriterien mit ins Spiel zu bringen, ist nicht so einfach. Ist nicht einfach, nämlich dann, ich kann ja keinen ausländischen Lieferanten benachteiligen, vor allem wenn er aus der EU kommt, wenn ich intentioniere, regionale Produkte beispielsweise zu kaufen. Ja. Also hier Kriterien zu formulieren, die von Landesverwaltungsgericht im Falle eines Einspruchs auch dann halten, ja, ist wirklich eine Herausforderung. Ja. Und wir müssen da auch noch Erfahrung sammeln, lernen, ja, was geht, wie weit können wir uns hinauslehnen bei den Ausschreibungen und wo findet einfach das Bundes- oder wo zieht das Bundesvergabegesetz eindeutige Grenzen, die wir nicht überschreiten können. Ja. Mhm. Auch da wäre es natürlich toll, und wirklich hilfreich, wenn seitens der Bundespolitik hier dieses Gesetz nachgeschärft werden würde. Auch wieder ein Thema zurückkommend auf die Pandemie. Man hat da natürlich auch in Pandemiezeiten versucht, vor allem regionale Lieferanten heranzuziehen. Haben sich ja Maskenproduzenten und Ähnliches in Österreich sehr schnell etabliert. Wenn es die regulär ausschreiben, Maske, FFP2-Maske ist ja hoch standardisiertes Produkt, preislich, kann ich es vergessen, da kann kein einziges europäisches Unternehmen mithalten, schon gar nicht in Österreich, wenn es um asiatische Konkurrenz geht, die einfach zu ganz anderen Lohnkosten ihr Produkt anbieten können.
Ja, das ist ja spannend, weil das Dreieck, das du in Wirklichkeit sozusagen jetzt aufspannst, ist sozusagen, wenn ich anfange vorhin mit dem Thema sozusagen Mehrfachverwendung über das Thema regionale Beschaffung, bis hin zu euren Erfahrungen aus der Pandemie, dann reden wir eigentlich insgesamt neben der Nachhaltigkeit von Resilienz. Und das wäre ja schön, wenn sich die zwei Begriffe sozusagen zunehmend im politischen, aber auch im Managementhandeln, bei euch tut's das ja, trifft, weil Nachhaltigkeit eben sehr, sehr oft auch unmittelbar die Resilienz steigert. Und es hilft halt nichts, wenn ich ganz günstige Produkte aus Lieferketten beziehe, die mir morgen vielleicht wieder unterbrochen sind und ich dann auch nicht die Chance habe, sozusagen Produkte dem Hersteller zurückzugeben, damit er mir sie wieder aufbereitet. Ich finde, ich muss das noch einmal festhalten. Also einfach ein Aufruf an sozusagen die politischen beziehungsweise die Interessensvertreter. Das hat sicher so keiner gewollt. Das ist halt jetzt so. Das müssen wir dringend bereinigen an der Stelle.
Ja, ich glaube einfach, die Politik, die ja durchaus Klimaneutralität bis 2040, 2050 vorgibt, muss einfach auch bereit sein, diese gesetzlichen Hürden zu beseitigen, die uns als Unternehmen daran hindern, dieses Ziel auch maßgeblich in der Zielerreichung mitzugestalten. Auch zum Beispiel Versorgungssicherheit, das Dual Sourcing, was in privaten Unternehmen im Einkauf ja gang und gäbe ist, eine Versorgungssicherheit für die Produktion beispielsweise sicherzustellen, ist bei diesem Bundesvergabegesetz ja ein permanenter Grenzgang, weil wenn ich ein Produkt von, das gleiche Produkt von zwei verschiedenen Lieferanten beziehen will, dann ist eine Ausschreibung, da muss man schon sehr kreativ sein. Ja.
Und man ist gleich im Verdacht der Doppelbeschaffung und das ist dann wieder ein Revisionsthema. Völlig mit dir, also damit ringen wir auch in vielen unserer Projekte. Also wir nennen das, an vielen Stellen ist es schwierig, das Vernünftige dann auch noch compliant zu machen, weil die Regelungen halt sind, wie sie sind. Aber ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch erkannt, also da läuft ja auch viel Diskurs. Ich hätte noch was vielleicht sozusagen unserem Publikum hilft. Jetzt sozusagen, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, also in unseren Vorgesprächen sind da noch viele andere gefallen. Da geht man um das Thema Lachgas, aber da geht es auch um ganz andere Themen, noch in der Abfallwirtschaft und im Kreislaufwirtschaftsansatz. Wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass diese Themen, und das sind ja viele, viele kleine Initiativen, viele, viele Schritte, die man an unterschiedlichsten Stellen in der Organisation setzt. Und ich nehme jetzt mal an, die denkst ihr nicht alle du aus. Wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass diese Intelligenz, die ja sozusagen im Unternehmen ist, weil die Menschen sehen ja jeden Tag, wo man was tun könnte oder tun sollte, dass die bei euch offensichtlich einen Weg findet, um entscheidungsreif und umsetzungsreif zu werden. Also jetzt sind wir eigentlich im Thema Innovationsmanagement, Ideenmanagement. Gibt es etwas, was du mitgeben kannst, wie man es angehen könnte, damit es einfacher wird für Organisationen?
Also wir haben uns das lange überlegt, wie man auch denn diese Thematik Nachhaltigkeit quer über alle unsere Standorte hinweg und tief in die Standorte hinein verankern können und haben uns schlussendlich dafür entschieden, eine Projektstruktur aufzusetzen, die zwar ein Beginndatum hat, aber kein Enddatum, deswegen kein klassisches Projekt ist, sondern eher für uns, wir nennen es auch in der Zwischenzeit unsere Initiative Nachhaltigkeit, wo wir zwar schon eine Gesamtprojektleitung haben, aber die ganze Agenda auf sechs Teilprojekte unterteilt haben. Also da haben wir eben, wie gesagt, die Arbeitsgruppe Energieeffizienz und Gebäude, die Arbeitsgruppe Mobilität, die Arbeitsgruppe Speisenversorgung, die Arbeitsgruppe Ressourcen und Beschaffung, mit Abstand das komplexeste Thema für uns, die Arbeitsgruppe Medizin und Klimawandel, die Arbeitsgruppe Kommunikation. Und wir haben versucht, in jede dieser Arbeitsgruppen, die jeweils einen eigenen Gruppenleitung hat, Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen und von allen Standorten hineinzubringen, einfach um diese Durchdringung in das Unternehmen sicherstellen zu können. Sondern wir sind da wirklich auf die Anregungen, Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen, die vor Ort im Doing mit Abstand am besten erkennen können, wo wir im Sinne der Nachhaltigkeit aktiv werden sollten. Ja? Und wir bekommen da viele Anregungen, die werden in den Arbeitsgruppen dann wieder behandelt, diskutiert, priorisiert. Es gibt dann Projektanträge, die schlussendlich über die Projektleitung dann in die Geschäftsleitung kommen, dort freigegeben werden, weil die in aller Regel auch mit Budgets verbunden sind und dann zur Umsetzung gelangen. Ja. Bis dato haben vor allem unsere Projektleitung das nebenbei zu ihren Hauptaufgabe gemacht. Das sehen wir, die kommen zunehmend an ihre Grenzen, was auch verständlich ist. Ja. Wir haben uns deswegen entschieden, aber Gott sei Dank erst in einem zweiten Schritt eine eigene Abteilung Nachhaltigkeit zu etablieren, aber unter Beibehaltung dieser Initiativenstruktur. Ja. Hätten wir zuerst die Abteilung gegründet, dann wäre meine Befürchtung gewesen, dass alle sagen, jetzt haben wir ja eine Abteilung, die ist für Nachhaltigkeit zuständig und das geht mich eigentlich nichts an. Wir wissen aber, ohne die tatkräftige Mithilfe von vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist so eine Initiative zum Scheitern verurteilt. Ja. Oder man bekommt bei Weitem nicht in der gewünschten Geschwindigkeit voran. Ja.
Aus meiner Erfahrung, Gratulation zur Entscheidung, weil wir ringen an vielen Stellen genau um im Umgekehrten. Man hat irgendwann einen Nachhaltigkeitsbeauftragten oder eine Beauftragte definiert, dann hat man irgendwann eine Nachhaltigkeitsabteilung draus gemacht Und jetzt ist dort, ich meine, es geht schon, aber jetzt ist dort sozusagen die Aufgabe, genau den umgekehrten Schritt zu machen und daraus jetzt sozusagen ins Unternehmen rein das breite Verständnis und die breite Mitwirkung zu entwickeln. Das habt ihr offensichtlich sozusagen genau umgekehrt gemacht und das funktioniert. Aber ich nehme das auch gerne mit, weil das ist ein ganz, ganz großes Thema, das jetzt auch viele Privatunternehmen beschäftigt. Wie kriege ich sozusagen das Nachhaltigkeitsthema dorthin, wo es in Wirklichkeit passieren muss, nämlich im täglich Arbeiten. Weil sozusagen die Grundidee ist ja, dass Nachhaltigkeit so wie kaufmännische Sorgfalt ein Grundprinzip meines Tuns ist. Und kein Mensch kommt auf die Idee, Ressourcen zu verschwenden und das sozusagen rüber zu projizieren. Das ist sicherlich der Weg, den man gehen muss. Ich habe noch 100 Fragen, aber wir haben dann auch noch ein beschränktes Zeitbudget. Eine letzte sei mir noch erlaubt. Wenn wir jetzt sozusagen uns ein bisschen von den Fesseln der Realität und das sozusagen das täglich Machbaren irgendwie befreien. Wenn sich der Magister Stefan de Florian etwas für die, aus dem Bereich Nachhaltigkeit für die Tirol-Kliniken in 10 Jahren wünschen darf, welches Bild entsteht da bei dir?
Nachhaltigkeit ist ein extrem breit gefächerter Begriff. Ja. Du hast schon erwähnt, diese drei Komponenten, ökologisch, ökonomisch, sozial. Wenn ich die mir so vor Augen halte, dann scheint mir ein Thema vordringlich zu sein. Und das ist für mich wirklich die Dekarbonisierung unserer Unternehmen so weit wie möglich voranzutreiben. Das gelingt auch ganz gut. Wir haben in der Zwischenzeit an 2 unserer Standorte keine fossile Energie mehr im Einsatz. In Tirol sind wir natürlich auch in der glücklichen Lage, dass wir relativ viel an Eigenstromproduktion haben aus Wasserkraft. Das hilft uns dann natürlich sehr, aber wir haben zum Beispiel am Standort Hall die gesamte Wärmeversorgung von Gas auf biogene Fernwärme umgestellt, reduziert natürlich die fossile Energie nahezu auf null. Wir haben natürlich Notstromversorgung, die funktioniert nun mal bis heute mit Diesel, aber die ist vernachlässigbar in Relation zu dem, was zuvor war. Wir haben 2 Standorte in Natters, in Hochzirl. Dort sind wir jetzt im Moment dabei, die Machbarkeitsstudien zu finalisieren. Und das schaut recht gut aus. Dort sind beide Standorte noch mit Gas beheizt. Wir werden das wird jetzt nicht mehr lang dauern. Dann haben wir es auf dem Tisch, auf Hackschnitzel und Wärmepumpen umstellen. Und dann bleibt der große Standort in Innsbruck. Das ist die größte Herausforderung für uns, weil da nicht einfach nur Gas weg, alternative Energiequelle her, umgeschalten werden kann, sondern da gibt es ein sehr komplexes hydraulisches Netzwerk zu beachten. Wir haben einen großen Bedarf an Dampfversorgung für die Lüftungsanlagen, für die OPs, für die Küche. Hier müssen, ich sage jetzt technisch, noch wesentlich mehr Maßnahmen gesetzt werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir bis 2035 wirklich das Unternehmen vor allem in der Wärmeversorgung dekarbonisiert haben. Ja. Wir sind dabei, auch zum Beispiel das Mobilitätsverhalten unserer Mitarbeiterinnen uns im Detail anzuschauen. Wir möchten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Klimaticket Tirol zur Verfügung stellen, sofern sie bereit sind, auf einen Tiefgaragenparkplatz zu verzichten. Das scheint sich jetzt, ich hoffe, im Laufe dieses Jahres noch realisieren zu lassen. Das wäre für uns ein gewaltiger Hebel. Dieses Klimaticket können die Mitarbeiter natürlich dann auch privat verwenden. Und ich gehe davon aus, dass wir da schon viele dazu bewegen können, den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu wagen. Ja. Also Nachhaltigkeit ist ein großes Puzzle, zusammengesetzt aus mehr als 1000 Teilen. Und man muss im Endeffekt die gesamte Klaviatur bespielen, um wirklich das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wir haben begonnen, das sind dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Ich würde sagen, ein kleines Stück des Weges sind wir gegangen, der weitaus größere liegt noch vor uns. Aber man muss einfach einmal den ersten Schritt wagen, den ersten Schritt setzen und mit ein bisschen Durchhaltevermögen und einer Frustrationstoleranz, die man bei diesem Vorhaben durchaus auch benötigt, geht es. Man schafft es, das schaffen auch so große Unternehmen groß im Vergleich in Österreich, wie wir es sind, in die Realität dann ankommen zu lassen. Also eine bestimmte Leidenschaft braucht es und man braucht vor allem Mitarbeiter, für die, die für dieses Thema brennen, und von denen gibt es immer mehr.
Da sage ich jetzt gar nichts mehr. Perfektes Schlusswort. Ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Insights. Ich hoffe, dass die Menschen, die diesen Podcast hören, das eine oder andere für sich selber mitnehmen. Und jetzt mache ich was ganz Arges. Wenn man sich Inspiration und Anregung holen will, dann ist auch der Herr Magister Stefan de Florian ein guter Ansprechpartner. Ich glaube, es stört dich nicht, wenn Menschen auf dich zukommen und mit dir in den Diskurs gehen, um für sich selber was zu gewinnen und bei sich wieder was zu bewegen.
Ganz im Gegenteil, wir sind zwar sonst mit Unternehmensinternas nicht ganz so großzügig, dies an eine breitere Öffentlichkeit zu bringen, aber in dem Fall profitieren alle davon und wir haben ein großes Interesse, dass wir Nachahmer finden, die den Weg gemeinsam mit uns kennen.
Ja. Herzlichen Dank.
Alles Gute, Erich, und vielen Dank für die Einladung.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.